ARD Sounds.
The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance.
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, sagte gestern Abend, Ortszeit in Washington, US-Präsident Trump habe beschlossen, die Sondergesandten Witkoff und Kushner erneut nach Islamabad zu schicken. Der Iran wolle persönliche Gespräche und Trump sei immer gewillt, der Diplomatie eine Chance zu geben. Wie wahrscheinlich sind solche Verhandlungen? Ein Thema bei uns.
Ein deutsches Minenjagdboot wird vorsorglich ins Mittelmeer verlegt, um sich womöglich an einem Einsatz zur Absicherung der Straße von Hormus zu beteiligen.
Erneut gibt es Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon, trotz verlängerter Feuerpause.
Im Westjordanland und in einem kleinen Teil des Gazastreifens finden Kommunalwahlen statt.
Und Russland fliegt heftige Luftangriffe auf die Ukraine. Mindestens 5 Menschen werden getötet und 30 verletzt. Und eine russische Drohne stürzt im Grenzgebiet zwischen Rumänien und der Ukraine ab.
Hallo, ich bin Klaas Christoffersen aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 25. April um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Und als erstes blicken wir heute auf den Iran-Krieg. Kommt es möglicherweise zu neuen Verhandlungen zwischen den USA und Iran? Dafür gibt es zumindest Anzeichen. Gestern Abend ist der iranische Außenminister Araghchi in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, angekommen. Pakistan hat sich ja als Vermittlerstaat eingeschaltet. Was hat Araghchi in Islamabad gemacht?
Er hat Gespräche mit dem pakistanischen Verteidigungsminister und Armeechef Munir geführt. Und nach Informationen der New York Times soll er ein Angebot des Iran an die USA im Gepäck haben. Ähnlich hat sich auch schon US-Präsident Trump geäußert, aber was drin steht, weiß er, wie er sagt, nicht.
Und jetzt soll ja auch von US-amerikanischer Seite eine Delegation anreisen. Wir haben am Anfang ja schon die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, gehört, die das angekündigt hat.
Richtig. Dazu jetzt mehr Informationen aus Neu-Delhi von unserer Korrespondentin Lena Bodewein.
Die Sondergesandten der USA, Witkoff und Kushner, sollen heute in die pakistanische Hauptstadt aufbrechen, heißt es. Und laut Weißem Haus sollen sie auch direkte Gespräche mit der iranischen Seite führen. Teheran sagt aber, das ist nicht so. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat auf der Online-Plattform X geschrieben, dass Pakistan als Vermittler funktionieren soll.
Okay, es ist also nicht klar, ob beide Seiten direkt miteinander sprechen oder ob pakistanische Vertreter sozusagen mit Nachrichten an die jeweils andere Seite zwischen beiden Delegationen hin und her laufen.
Ja, Stand jetzt ist noch nicht einmal klar, ob und wann es überhaupt zu Verhandlungen, ob nun direkt oder indirekt, kommen wird. So meldet es uns auch der ARD-Korrespondent, der vor Ort, also in Islamabad, ist. Und zu den Positionen beider Seiten hören wir jetzt nochmal Lena Bodewein aus dem ARD-Studio Neu-Delhi.
Generell bemühen sich die USA, Iran und auch eben der Vermittler Pakistan, diese Friedensverhandlungen wieder in Gang zu bringen, jeder auf seine Weise, Trump mit Drohungen und Diplomatie auf der anderen Seite, der Iran eben mit dem Besuch des Außenministers. Zentrale Streitpunkte sind aber nach wie vor die Blockade der Straße von Hormus und das iranische Atomprogramm.
Wenn sich bei eventuellen ersten Gesprächen aber doch ein Fenster zu einer Einigung öffnen sollte, könnte Bewegung in die Verhandlungen kommen, sagt Lena Bodewein.
In Washington soll sich US-Vizepräsident Vance bereithalten. Wenn die Vorvermittler Kushner und Witkoff Erfolg haben sollten, würde er sich auch auf den Weg machen und in die Gespräche einsteigen. Das sagt das Weiße Haus. Er war der Chefunterhändler bei der ersten Verhandlungsrunde vor rund 2 Wochen in Islamabad. Die ist allerdings ohne Ergebnis zu Ende gegangen.
Also fassen wir nochmal zusammen. Aktuell ist bei den Verhandlungen zum Iran-Krieg noch vieles im Wagen. Dann habe ich aber heute eine Meldung aus Deutschland gesehen, die klingt, als würde sich die Marine der Bundeswehr bereit machen, um die Straße von Hormus zu sichern. Es soll schon mal ein Minenjagdboot ins Mittelmeer verlegt werden.
Ja, aber dabei handelt es sich um eine ziemlich vorsorgliche Maßnahme. Einzelheiten dazu aus Berlin von Anne-Katrin Mellmann.
Das Minenjagdboot Fulda mit etwa 40 bis 45 Besatzungsmitgliedern soll in den kommenden Tagen ins Mittelmeer aufbrechen. Das teilt eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums dem ARD-Hauptstadtstudio mit. Es handle sich um eine sogenannte Vorausstationierung für eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr zur Sicherung der Straße von Hormus. Dadurch werde wertvolle Zeit gespart. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD sagt in einem Interview mit der Rheinischen Post, es gehe darum, nach einem Mandatsbeschluss keine weitere Zeit zu verlieren. Ein Mandat des Bundestags steht noch aus. Pistorius betont, die Voraussetzung für einen Einsatz in der Straße von Hormus sei das Ende der Kampfhandlungen zwischen Iran, Israel und den USA.
Momentan gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran und beide Staaten blockieren die Meerenge von Hormus.
Ja, wobei es offenbar zumindest einige wenige Schiffe gibt, die durchkommen. Die Nachrichtenagentur Reuters hat gemeldet und beruft sich dabei auf Daten zur Schifffahrt, dass zwischen Donnerstag und Freitag, also bis gestern, 5 Schiffe die Straße von Hormus durchquert hätten, darunter ein iranischer Tanker mit Ölprodukten. Und auch die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd gibt an, dass eines ihrer Containerschiffe die Meerenge in diesem Zeitraum passiert hat. Aber zum Vergleich, vor Beginn des Irankrieges waren es pro Tag rund 130 Schiffe.
Ganz eng mit dem Irankrieg verknüpft ist die Lage im Libanon. Dort ist eine zwischen Israel und der libanesischen Regierung vereinbarte Feuerpause gestern um 3 Wochen verlängert worden. Trotzdem halten die Gefechte zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee an.
Und dabei sind wieder Menschen ums Leben gekommen. Das libanesische Gesundheitsministerium berichtet von 6 getöteten und 2 verletzten Zivilisten. Und die israelische Armee spricht davon, dass mehrere Kämpfer der Hisbollah getötet wurden. Und zuvor wurde der Norden Israels von der Hisbollah mit zahlreichen Raketen beschossen.
Das libanesische Gesundheitsministerium hat gestern auch aktuelle Gesamtopferzahlen veröffentlicht.
Ja, da heißt es, dass seit Beginn des Krieges Anfang März fast 2500 Menschen bei israelischen Angriffen getötet sowie über 7700 Menschen verletzt worden sind. Diese Zahlen aber mit dem gewohnten Zusatz, unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.
Gleichzeitig bezeichnen die Vereinten Nationen die humanitäre Lage im Libanon als kritisch.
Laut Koordinierungsbüro der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe OCHA bleibt die Situation äußerst instabil. Rund 1 Million Menschen sind im Libanon auf der Flucht nach diesen Angaben. Und die Feindseligkeiten zwischen der Hisbollah und Israel würden lebenswichtige Funktionen des zivilen Lebens lahmlegen und weitreichende Schäden im gesamten Südlibanon verursachen. Zum Beispiel an Krankenhäusern.
Dann schauen wir jetzt weiter auf den Nahen Osten, genauer in die Palästinensergebiete. Es kommt nämlich nicht oft vor, dass Palästinenserinnen und Palästinenser wählen dürfen. Der immer noch amtierende Präsident Abbas wurde 2005 gewählt und über das Parlament konnte zuletzt vor 20 Jahren, also 2006, abgestimmt werden. Heute kann im Westjordanland und im zentralen Gazastreifen aber wieder gewählt werden.
Das ist richtig, allerdings muss man hervorheben, dass das Kommunalwahlen sind. Das heißt, es geht nicht um die große Politik, sondern um die Verwaltung vor Ort. Es werden also Stadt- und Lokalräte gewählt und nicht ein neuer Präsident oder ein neues Parlament. Im Westjordanland gab es in den letzten Jahren sogar immer wieder Kommunalwahlen. Im Gazastreifen hingegen ist es die erste Wahl seit mehr als 20 Jahren und sie findet nur in einem kleinen Teil des Gebiets statt, ist aber trotzdem eine logistische und organisatorische Herausforderung. Das berichtet unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Es sind die ersten Wahlen seit dem 7. Oktober 2023, dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen. Und angesichts der humanitären Krise dort ist es nicht selbstverständlich, dass zumindest in einem kleinen Wahlkreis im Gazastreifen auch gewählt werden soll. Die Bedingungen dafür sind überall denkbar schwierig, sagt Farid Tamala. Er ist Sprecher der Zentralen Wahlkommission in Palästina mit Sitz in Ramallah.
We're still in a genocide war in Gaza.
Es gibt immer noch einen Völkermord im Gazastreifen. Im Westjordanland gibt es ethnische Säuberungen. Siedler greifen palästinensische Gemeinden an. Dort gibt es etwa 800 Kontrollpunkte. Dadurch wird jede Gemeinde zu einer isolierten Insel. Das sorgt für erhebliche Sicherheits- und Logistikprobleme bei der Wahl. Hinzu kommt, dass den Palästinensern inmitten von Krieg, Völkermord und all diesen Gräueltaten nicht nach Wahlen zumute ist. Manche fragen sich, sollen wir Wahlen abhalten, während wir massakriert und belagert werden?
Shall we do elections while we are being massacred and we are under siege?
Doch es gibt auch hausgemachte Probleme. In weniger als der Hälfte der Gemeinden gibt es überhaupt eine Wahl. Anderswo ist jeweils nur eine Liste angetreten, die dann ernannt wird. Ubay Aboudi, der Direktor des Bissan-Centers in Ramallah, berichtet von den letzten Umfragen. 35% der Palästinenser fühlen sich von keiner der politischen Parteien repräsentiert. Und außerdem hat Präsident Mahmoud Abbas ein Dekret erlassen, nachdem nur solche Kandidaten überhaupt antreten können, die dem politischen Programm der PLO zustimmen. Damit versucht man, so heißt es offiziell, die radikalen Kräfte bei dieser Wahl außen vor zu lassen. Die palästinensische Befreiungsorganisation PLO vertritt die Palästinenser bei den Vereinten Nationen. Terrororganisationen wie die Hamas oder der palästinensische Islamische Dschihad gehören nicht dazu. Ein Bekenntnis zum Programm der PLO bedeutet auch, die Zwei-Staaten-Lösung anzuerkennen. Ubay Aboudi hat damit ein Problem.
For example, I'm a supporter of a one state. I'm supporting one democratic state for
everyone. Ich bin beispielsweise für die Ein-Staaten-Lösung, ein demokratischer Staat, in dem alle leben können. Das ist meine politische Überzeugung. Warum sollte ich meine politische Überzeugung ändern, wenn ich für ein bestimmtes Amt kandidieren möchte? So sollte Demokratie nicht funktionieren. Und ich bezweifle stark, dass wir demnächst eine weitere Wahlrunde erleben werden, beispielsweise für das Parlament oder den Präsidenten. Das ist längst überfällig. Immer mehr Palästinenser hätten den Glauben an einen eigenen Staat verloren, sagt Aboudi. Die Oslo-Abkommen hätten nur mehr Unterdrückung durch Israel gebracht. Und Präsident Abbas und seine Fatah wollten vor allem an der Macht bleiben. Deshalb würden viele Kandidaten ausgeschlossen. Ibrahim Dalalche, der einen Think Tank in Ramallah leitet und viele internationale Diplomaten berät, hat einen anderen Blick auf die Wahl. Sie sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagt er.
The Palestinian society, all of it, is not an established democracy yet.
Die palästinensische Gesellschaft ist noch keine gefestigte Demokratie. Das ist ein Staat im Entstehen, der erst aufgebaut werden muss. Die Frage nach der nationalen Befreiung Palästinas, ganz Palästina oder nach einer Zwei-Staaten-Lösung, die Debatte darüber, ob man Waffen einsetzen oder auf Diplomatie setzen will, der palästinensische nationale Kampf. Der Platz für diese Themen ist nicht in den Institutionen, nicht in der Regierung, in den Gemeinderäten. Es muss eine klare Trennung geben zwischen nationaler Befreiung und der Bereitstellung von Dienstleistungen, sei es im Gesundheitswesen, im Bildungswesen oder in der Infrastruktur. Dalalche hofft, dass diese Wahl eine Blaupause ist für künftige Wahlgänge, auch wenn die Situation alles andere als einfach ist.
Und am Ende dieses Podcasts blicken wir noch auf den russischen Krieg gegen die Ukraine.
Und auch da gibt es wieder Tote und Verletzte. Bei russischen Angriffen auf verschiedene Landesteile der Ukraine sind in der vergangenen Nacht mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 weitere sollen laut ukrainischen Angaben verletzt worden sein. Laut Präsident Zelensky hat Russland vor allem städtische Infrastruktur in der Ukraine bombardiert. Insgesamt sollen dabei mehr als 600 Drohnen und Dutzende Raketen eingesetzt worden sein.
Aus dem benachbarten NATO- und EU-Land Rumänien sind in diesem Zusammenhang erstmals auch Sachschäden durch herabstürzende Drohnentrümmer gemeldet worden.
Und zwar aus der Grenzstadt Galatz. Dort ist eine russische Drohne abgestürzt. Verletzt wurde dabei offenbar niemand und auch die Schäden seien gering. Das hat das rumänische Verteidigungsministerium mitgeteilt. Aber es wurden vorsorglich 200 Menschen evakuiert, um die Drohne sicher zu bergen und zu entschärfen. Das Verteidigungsministerium in Rumänien hat das so wörtlich unverantwortliche Vorgehen der russischen Streitkräfte dann auch umgehend verurteilt.
Und das war Machtfragen, der sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Klaas Christoffersen aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.